SWR 2.
Jede christliche Kirche ist dazu berufen, eine Kirche der Freiheit zu sein. Das fordert der renommierte evangelische Theologe und Ethiker Wolfgang Huber. Und über die christliche Freiheit hat der langjährige Berliner Bischof und Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland soeben ein Buch publiziert. Hans-Jörg Schulz hat mit Wolfgang Huber über seinen theologischen Freiheitsbegriff gesprochen.
Herr Huber, von der Freiheit eines Christenmenschen ist der Titel einer Denkschrift, die der Reformator Martin Luther 1520 veröffentlichte. Wie definieren Sie denn diese Freiheit fast 500 Jahre später?
Ziemlich ähnlich wie Martin Luther, denn er hat eine Doppelbewegung beschrieben, die ich auch heute für aktuell halte. Freiheit bedeutet die Befreiung von Kräften, die mich knebeln und einschränken. Und Freiheit bedeutet gleich, sich zu öffnen für andere, für Handlungsmöglichkeiten, für Aufgaben, die vor einem liegen. Genau das hat Luther nun seinerseits in eine Doppelthese gefasst. Der Christ ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan, also nicht der Sünde, nicht dem Tod, nicht dem Teufel, nicht den Wirtschaftsgewalten, nicht politischen Zwängen. Und jeder Christ ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedem untertan. Er beugt sich vor keinem Herrn dieser Welt, aber er beugt sich für andere, die seine Hilfe brauchen. Diese Doppelbewegung finde ich ungeheuer aktuell, gerade in einer Zeit, die Freiheit häufig als Beliebigkeit missversteht, die meint, es kommt nur darauf an, dass man weiß, wovon man frei ist, aber nicht mehr danach fragt, wofür man frei ist. Und deswegen bin ich davon überzeugt, ein Anknüpfen an diese Tradition ist nicht romantischer Blick zurück, sondern ist Zehren aus den Quellen, die wir gerade heute brauchen.
Konkret, welche Freiheiten, die für uns so heute so selbstverständlich sind, hat denn der Protestantismus damals mitgebracht und mitgeschaffen?
Ja, ganz besonders die Freiheit des Gewissens, also nicht eine Freiheit, die am Besitz hängt, wie man dann später gedacht hat, als der sogenannte Besitzindividualismus sich ausgeprägt hat, sondern eine Freiheit, die ganz stark mit der Unverwechselbarkeit der einzelnen Person zusammenhängt, die man nur deswegen als frei betrachten und bezeichnen kann, weil sie eben als Person unverwechselbar vor Gott steht und deswegen auch den anderen Menschen mit einem freien, ungebundenen Gewissen gegenübertreten kann.
In den meisten Phasen der Geschichte mussten sich die Menschen ja die Freiheit erkämpfen durch Befreiung. Für uns ist Freiheit heute selbstverständlich. Wie gehen wir damit um?
Freiheit ist für uns überhaupt nicht selbstverständlich. Schauen Sie beispielsweise an, zu welcher mythischen Gewalt man heute in allen Diskussionen die Finanzmärkte macht. Das ist genau die Sprache von Mächten und Gewalten, die schon das Neue Testament beschrieben und beschworen hat, wenn sie gesagt hat, genau davon müssen wir frei sein. Die große Debatte darüber, ob wir eigentlich das Geld heute so ansehen, als ob es Gott wäre, zeigt, dass wir genauso bei allen unglaublichen Freiheiten, die wir meinen, errungen zu haben, dass wir genauso Befreiung brauchen wie die Generationen vor uns. Für den Hochmut, mit dem wir angesichts der Erfolge von Wissenschaft und Technologie umherlaufen, für diesen Hochmut gibt es im Tiefsten überhaupt keinen Grund. Die Demut der Freiheit, die uns geschenkt wird und die wir nicht einfach selbst produzieren, diese Demut ist heute genauso angesagt wie zur Zeit Luthers.
Zu den heutigen Freiheiten gehört ja auch, dass wir uns mit dem Fortschritt der Medizin mehr und mehr auch quasi selbst den Tod bestimmen können. Wie beurteilen Sie als Ethiker das?
Es ist doch eigentlich umgekehrt, weil die Medizin dazu verpflichtet ist, das Leben zu bewahren. Wird das Leben verlängert und fortgesetzt, obwohl es eigentlich an sein Ende gekommen ist? Die Intensivmedizin macht das Sterben ja nicht leichter, sondern schwerer. Und viele Ärzte, so scheint es, haben verlernt, dass es zur ärztlichen Kunst gehört, dann, wenn nichts mehr geht, einen Menschen auch gehen zu lassen. Und dadurch entsteht eine Debatte darüber, dass Menschen ihren Todeszeitpunkt selbst bestimmen müssen, weil dieser Todeszeitpunkt medizinisch in einer Weise herausgezögert wird, in der die elementare, weisheitliche Einsicht verloren geht, dass das Sterben seine Zeit hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Ruf nach aktiver Sterbehilfe, der in der Schweiz sehr vertraut ist, der auch in Deutschland immer lauter wird, dass er im Grunde ein Hilferuf angesichts dieser Sackgasse der modernen technisierten Medizin ist, der das Widerlager in ärztlicher Kunst und ärztlicher Weisheit fehlt. Und mein Appell aus dieser Tradition der Freiheit heraus ist ein anderer, nämlich wieder zu lernen, dass das Sterben seine Zeit hat, Menschen zu begleiten im Sterben, wenn diese Zeit gekommen ist, den Mut zu haben, Therapieziele zu ändern, wenn nichts mehr zu therapieren ist, palliativmedizinisch Menschen zu begleiten, sodass sie in Ruhe sterben können, aber nicht den Weg zu beschreiten, dass man sagt, wir können jetzt auch unseren Todeszeitpunkt selbst bestimmen und brauchen nicht mehr auf den Tod zu warten. Denn wir wissen ganz genau, in den allermeisten Fällen ist das ein riesiger Irrtum. Keiner von uns kann seinem Leben etwas hinzufügen. Jeder von uns muss jeden Morgen neu sich bewusst machen, dass das Leben Tag für Tag ein Geschenk ist, über das wir nicht verfügen.
Wolfgang Huber, in Ihrem neuesten Buch schreiben Sie von kommunikativer Freiheit. Was genau meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass die Freiheit des Menschen sich im Miteinander mit anderen Menschen verwirklicht. Ich war jetzt mit unseren Enkeln zusammen. Der jüngste dieser Enkel ist 2 Monate alt und es ist mit Händen zu greifen und mit jedem Atemzug zu spüren, dass hier Freiheit heranwächst, im ganz intensiven Beisammensein mit den Eltern, mit der älteren Schwester, Gott sei Dank auch mit den Großeltern. Und dass die Freiheit des Menschen überhaupt nicht so ein isoliertes Phänomen ist. Also dürfen wir unsere Freiheit auch nicht so verstehen, dass wir denken, wir könnten sie nur dann entfalten, wenn wir von allen anderen unabhängig sind und nicht an Grenzen stoßen. Nein, wenn ich Rücksicht nehme auf die Freiheit des anderen, dann wird dadurch meine Freiheit in Wahrheit gar nicht eingeschränkt, sondern sie kommt zur Entfaltung. Und deswegen verwirklicht sich Freiheit auch in der Verantwortung für die Freiheit anderer, im Zusammenleben, in der Gestaltung gemeinsamen Lebens, in den engsten kleinen Lebenskreisen von Ehe, Familie, Freundschaft, Nachbarschaft, in den größeren Lebenskreisen beruflicher Verantwortung, in der Mitverantwortung für das politische Geschick, im Ausgreifen auf die Lebensbedingungen künftiger Generationen. Das sind die Zusammenhänge, in denen sich menschliche Freiheit verwirklicht. Deswegen lerne ich gerade am Begriff der Freiheit, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Wir stehen in Beziehung zu anderen Menschen, zu der Welt, in der wir leben, zu Gott. Wir stehen auch in Beziehung zu uns selbst. Das, was man die Individualität des Menschen nennt, ist eben auch ein Beziehungsgeschehen, auch ein Teil dieser kommunikativen Freiheit. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch einen Zugang zum endlichen Charakter jeder menschlichen Freiheit dann viel eher gewinnen, wenn wir uns diesen kommunikativen, diesen von Beziehungen bestimmten Charakter menschlichen Lebens und menschlicher Freiheit wieder bewusst machen.
In diesem Zusammenhang sagten Sie schon in Ihrer Tätigkeit als Bischof und als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland immer wieder, Kirche muss Anwalt und Raum der Freiheit sein. Ist sie das genügend aus Ihrer Sicht heute?
Jede Institution bleibt hinter ihren Möglichkeiten zurück. Und manchmal ist es gut, auch eine Kirche als eine von Menschen gestaltete und von Menschen zu verantwortende Institution anzusehen. Das hilft einem ein bisschen auch mit den Enttäuschungen, die jede Institution auch auslöst, gelassener und mit mehr Bereitschaft zu Veränderung umzugehen. Ich glaube, in der evangelischen Kirche haben wir große Möglichkeiten dazu, Freiheit auch in ihrer Vielfalt zur Geltung zu bringen. Kirchengemeinden sind sehr unterschiedlich. Sie haben auch unterschiedliche soziale Profile. Für jede dieser Kirchengemeinden bitte und wünsche ich mir immer wieder mehr soziale Sensibilität für die Vielfalt der Lebenssituationen. Ich glaube, wir müssen auch lernen, unterschiedliche Glaubensformen, Glaubenssprachen, Frömmigkeitsstile zu achten und sich besser in Austausch miteinander zu bringen. Aber zur Freiheit auch im kirchlichen Zusammenhang gehört eben auch die Verbindlichkeit der Freiheit. Der Zusammenhang mit den Glaubensaussagen derer, die vor uns gewesen sind, die Rückbeziehung an die biblische Botschaft, auch das gehört zur Freiheit in der Kirche. Insofern ist das ein dauernder Prozess, Wir waren jedenfalls in Deutschland in der evangelischen Kirche auch immer wieder mit der Gefahr konfrontiert, Freiheit mit Beliebigkeit zu verwechseln. Wir sind durch Phasen der Sprachlosigkeit durchgegangen. Wir haben bittere Erfahrungen mit der Anpassung der Kirche an politische Macht und totalitäre Herrschaft gemacht. Wir haben, so hoffe ich, daraus gelernt und wir sind dabei, einen Reformprozess unter dem spannenden Leitwort Kirche der Freiheit zu gestalten. Und auch da gilt, das ist kein Abgrenzungsbegriff. Es geht nicht darum zu sagen, die evangelische Kirche ist die Kirche der Freiheit und andere sind es nicht, sondern den Ursprungsimpuls, diesen Glutkern des christlichen Glaubens auch in der Gestalt von Kirche zum Leuchten zu bringen. Der christliche Glaube ist eine Freiheitsbotschaft. Jede christliche Kirche ist deswegen dazu berufen, eine Kirche der Freiheit zu sein.
Der Ethiker und langjährige Berliner Bischof Wolfgang Huber. Hubers Buch von der Freiheit ist in der Beck'schen Reihe im Beck Verlag erschienen. Der langjährige Zürcher Kirchenratspräsident Rudi Reich ist gestorben. Mehr darüber in den Nachrichten mit Hans-Jörg Schulz.
Rudi Reich verstarb im Alter von 67 Jahren. Der langjährige Präsident des Zürcher Kirchenrates Rudi Reich ist tot. Er verstarb nach einer schweren Krankheit am vergangenen Sonntag. Während seiner 17-jährigen Amtszeit hat Reich wesentlich das Verhältnis von Kirche und Staat geprägt, bis er im Herbst 2010 aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste. Der reformierte Theologe war die treibende Kraft hinter der neuen Kirchenordnung der Zürcher Landeskirche und erhielt 2005 die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Bei zahlreichen Gelegenheiten setzte sich Reich dafür ein, dass seine Kirche eine echte Volkskirche sein müsse.
Und zwar jetzt nicht Volkskirche im Sinn von Machtanspruch, auch nicht Volkskirche in dem Sinn, dass man sagt, das ganze Volk gehört zu einer Kirche, sondern so wie es unsere Kirchenordnung sagt, unsere Landeskirche will ihre Arbeit machen in Offenheit gegenüber dem ganzen Volk.
Ebenso wie für die Volkskirche engagierte sich der ehemalige Kirchenratspräsident für die Ökumene und freundschaftliche Beziehungen zur katholischen Kirche. So trat er aktiv für gemeinsame kirchliche Projekte wie das Flughafen- und das Bahnhofspfarramt ein. Die Trauerfeier für Rudi Reich findet am 22. August im Zürcher Großmünster statt. Kirchenversöhnung zwischen Polen und Russen. Mit einem historischen Versöhnungsappell nach Jahrhunderten der Feindschaft und Konflikte haben die russisch-orthodoxe und die katholische Kirche zu gegenseitiger Vergebung aufgerufen. Die Gläubigen in Polen und Russland sollten die blutige Geschichte hinter sich lassen, hieß es am Freitag in Warschau. Die Botschaft hat einen hohen symbolischen Stellenwert. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, der Moskauer Patriarch Kirill I. und der katholische Erzbischof Josef Michalik rufen in einem gemeinsamen Versöhnungsaufruf Polen und Russen dazu auf, die jahrhundertelange, oft blutige Geschichte zwischen den Staaten hinter sich zu lassen. Wir appellieren an die Gläubigen, einander alles Leid und Unrecht zu vergeben. Jeder Pole sollte in jedem Russen und jeder Russe in jedem Polen einen Bruder und Freund sehen, heißt es in dem Versöhnungsaufruf. Der Moskauer Patriarch Kirill I. ist das erste orthodoxe Kirchenoberhaupt, das nach einem Jahrtausend voller Spannungen zwischen katholischer und orthodoxer Kirche Polen besucht. Obama präsentiert katholisches Beraterteam. US-Präsident Barack Obama hat ein katholisches Beraterteam für den Wahlkampf vorgestellt. Das Gremium Catholics for Obama, über das US-Medien am Dienstag berichteten, umfasst 21 Mitglieder und soll bei katholischen Wählern für die Positionen der demokratischen Regierung in ethischen Fragen werben. Obamas republikanischer Mitbewerber Mitt Romney hatte am vergangenen Wochenende mit dem überzeugten Katholiken Paul Ryan seinen Vizepräsidentschaftskandidaten vorgestellt. Nach Meinung von amerikanischen Zeitungskommentatoren sollen Obamas katholische Berater vor allem Boden in umstrittenen Fragen wie der gleichgeschlechtlichen Ehe oder Abtreibung gutmachen. Dort sieht sich der Präsident der Kritik von US-Bischöfen und Lebensschützern ausgesetzt. Prominentestes Mitglied des Gremiums ist die Witwe von Senator Edward Kennedy, Victoria Reggie Kennedy. Der letzte und in der US-Geschichte einzige katholische Präsident war John F. Kennedy. Obama gehört der evangelisch-reformierten United Church of Christ an. Pfarrer und Krimiautor Knellwolf wurde 70. In seinen Büchern lässt der Zürcher Pfarrer Ulrich Knellwolf Leute sterben und oft triumphieren sogar die Täter. Bei Geschichten hörten die Leute aufmerksamer zu als bei theologischen Darlegungen, sagte der Pfarrer und Schriftsteller, der am Freitag 70 Jahre alt wurde, gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung. An Verbrechen ließen sich menschliche Verhaltensweisen besonders deutlich zeigen, sagte Knellwolf in dem NZZ-Interview. Allein die Frage nach der Schuld habe eine theologische Dimension und dass man als Leser wie als Autor manchmal auf der falschen Seite stehe, nämlich auf der des Täters, könne man auch als Teil der Erkenntnis verstehen, dass die Menschen schuldhaft seien. So schließe sich der Kreis der Verkündigung. Im Moment schreibt Knellwolf an einem neuen Buch. Es soll ein theologisches Buch werden.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.